Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 178 vom 28. Januar 2026. Direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und viele Leute hören diesen Podcast auch zum Einschlafen. Deswegen sind wir heute etwas ruhiger. Und wer sind wir? Das bin ich, der Christoph. Und mit mir ist die Lea in der digitalen Bodenprofilgrube. Hallo Lea, grüß dich. Wie geht's dir?
Hallo Christoph. Jetzt sind auch alle wieder wach, ne?
Herzrasen, Schweißausbrüche. Das haben wir jetzt alles provoziert mit diesem Intro. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr könnt trotzdem später noch einschlafen. Lea, wie ist die Lage? Du bist am Anfang deiner Diss, deines Promotionsvorhabens. Kannst du denn noch ruhig schlafen oder ist gerade Stress bei dir?
Es geht. Aber man darf mich nicht so oft fragen. Mich fragen so viele, dann sage ich immer, ja, ist gut, weil ich will es auch nicht immer erzählen oder es ändert sich jeden Tag. Ja, ist immer gut.
Ist immer gut. Also die Stimmung ist immer gut. Das nehmen wir an der Stelle mal mit. Ja, es ist sicher so, es gibt nervigere Phasen in diesem Prozess und nicht so nervige Phasen. Und der Jahresanfang ist ja bei uns allen jetzt mittlerweile angekommen und stellt uns vor verschiedene Herausforderungen. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Dich frage ich auch mal, hast du dir irgendwas vorgenommen fürs Jahr allgemein? Also bist du irgendwie, sagst du, fängst jetzt nochmal was neu an oder du hörst mit irgendwas auf? Wie ist das bei dir, die Lage?
Ja, eigentlich mache ich das nicht, weil ich das immer, also es sind immer so Vorsätze, die so groß sind wie ich möchte mehr Sport machen oder ich möchte gesünder essen oder sowas. Und das sind dann immer so Aussagen, wo man sich überlegt, ist es fünfmal die Woche Sport machen? Ist es dreimal? Ist es, ne? Und dann mache ich das eigentlich nicht. Und eine Freundin von mir hat gesagt, wir könnten doch mal Bingo spielen. Deswegen haben wir Bingo-Scheine mit 12 verschiedenen Sachen, die sehr konkret sind. Und das Ziel ist es, am Ende des Jahres ein Bingo zu haben.
Okay.
Man ist nicht gezwungen, alles zu kriegen sozusagen, weil es klappt ja eh nicht, aber man hat ein paar Vorsätze.
Wow, und das sind so aber Sachen aus dem Leben, also ja. was so passiert. Okay, das ist doch mal erstrebenswert. Habt ihr über das ganze Jahr was zu tun? Es ist wie so ein Spiel nebenbei und man bleibt im Austausch.
Genau.
Schön, das ist doch, also das nehmen wir gleich mal mit als kleine Empfehlung. Ich schreibe das dann auch mal nochmal mit in die Shownotes. Vielleicht können wir uns hier auch ein bisschen mehr zum Service-Podcast entwickeln und einfach den Menschen mal übermitteln, was wir so als Bodenkundlerinnen und Bodenkundler im Alltag treiben. Das ist zumindest oft gewünscht worden, habe ich festgestellt.
Ja.
Lea, wir...
Sehr zu empfehlen bis jetzt.
Ja, genau. Lea, wir sind ja nicht nur dazu da, um quasi den Blick heute nach vorn zu werfen, sondern speziell du und ich, wir können auch mal was Revue passieren lassen, was im letzten Jahr gelaufen ist. Das haben wir den Leuten noch gar nicht erzählt. Wir beide haben ja schon ein Abenteuer zusammen erlebt, und zwar den Moor- und Torfkurs, beziehungsweise den Kurs zur Moor- und Torfansprache, wie er jetzt, glaube ich, heißt, in Greifswald. Lea, willst du kurz das Setting erzählen? Was haben wir denn da eigentlich zusammen erlebt und wie kam das und blablablablub, was war da los?
Genau, also wir haben zusammen in Greifswald organisiert vom DÜN e.V. und vom Greifswalder Moorzentrum einen Kurs gemacht. Oh, was waren es? 3 Tage?
Ja.
Ja. Wo es genau um das geht, wie es heißt, und wir uns ganz viele Moore angeguckt haben. Wir haben verschiedene Torfe mikroskopiert. Wir waren also im Feld als auch in der Uni. Ja, es war super, super interessant. Wir haben sehr viele verschiedene Sachen gesehen. Vom Sphagnumtorf bis Seggentorf. Ich weiß nicht, ob dir was einfällt, was du richtig, richtig toll und interessant fandest.
Na klar, die Lebermutter. Das war das,
oh,
das,
ja,
war
die
das
war auch toll.
Allerbeste. Ja, es war mega abwechslungsreich. Ich tue mich auch schwer, gerade zu rekapitulieren, was man alles gesehen hat. Also ich habe meine Notizen. Aber es war wirklich mega umfangreich und du hast mich drauf gebracht eigentlich. Wir hatten mal irgendwie getextet und sind drauf gekommen, dass ich eigentlich gerne mal so eine Torfansprache-Weiterbildung hätte. Und du bist dann drauf gekommen, dass du als Promovendin gerade da bist, was zu organisieren, beziehungsweise was ausfindig gemacht hast. Und dann sind wir da zusammen hingefahren. Und es ist wirklich so, dass dieser Kurs, der übrigens zweimal im Jahr angeboten wird, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst, würde ich mal sagen, von uns beiden sehr zu empfehlen ist. Ne? Ich denke, da können wir uns drauf einigen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, wie der Kurs gestrickt ist. Lea hat ja schon gesagt, er hat also auch natürlich theoretische Elemente. Es gibt immer theoretische Inputs, die sind aber recht schlank gehalten. Also ich glaube so, dass das Nötigste ist drin. Es gibt so laborpraktische Sachen. Also wir haben wirklich viel mikroskopiert, auch die selbstgenommenen Proben. Und das konnte man auch interessengeleitet machen. Das war nicht so verschult, sage ich mal, sondern wirklich interessengeleitet das Mikroskopieren, was einem halt in Sinn kommt. Und ich glaube, der allergrößte Teil, reichlich 2/3 der gesamten Zeit, waren wir einfach im Gelände und haben uns da mit den beiden Fachkundigen verschiedene Moore angeguckt. Und das, also es hat einfach mega Spaß gemacht, vor allem auch für den Preis. Ich glaube, das kann man sich, also solche Preise kann man nur gestalten dadurch, dass es eben von diesem Verbund, ne, also Düne e.V. war der ausrichtende Verein. Greifswald-Moor-Zentrum hängt noch dahinter und die Universität Greifswald. Das wird sicher auch in irgendeiner Art und Weise gefördert, aber wie ich finde, zu einem absolut fairen und vertretbaren Preis eine tolle Weiterbildung bekommen. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut doch einfach mal auf der Website vom Düne e.V. ist das in dem Fall vorbei. Die ist nicht immer hundertprozentig aktuell. Das haben uns die Kursleiter auch erzählt, dass das immer nur in unregelmäßigen Abständen mal aktualisiert wird. Aber ihr könnt hundertprozentig den Kursleitern Dirk und Michael waren es, glaube ich, eine Mail schreiben und könnt mal fragen, wann der nächste Kurs stattfindet und ob noch Plätze frei sind. Also das ist eine fette Empfehlung, ohne hier bla bezahlte Werbung oder so. Nee, Empfehlung aus Überzeugung, würde ich sagen, oder Lea?
Definitiv was überzeugen. Sie haben auch noch andere Kurse, glaube ich, 2 andere. Kann man sich auch gerne mal angucken. Und bei Kursen, wo sie nicht wissen, wie viele Leute, glaube ich, kommen, kann man online so ein Formular ausfüllen. Und dann wissen sie, wie viele Leute kommen und ob sie es machen können oder nicht und so. Also relativ einfach, da reinzukommen.
Genau, das ist niedrigschwellig und man nimmt unheimlich viel mit. Also ich habe im Job gehen wir jetzt auch in Richtung Moorkartierung und da fühle ich mich auf jeden Fall nach dieser Weiterbildung zusätzlich zum universitären Wissen, was man mal so bekommen hat, auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt. Also, tolle Sache, empfehlen wir an der Stelle. Und Empfehlung Ende, würde ich sagen. Lea, du und ich, wir sind ja jetzt hier heute in der digitalen Bodenprofilgrube zusammengekommen, um mal ein bisschen in die Forschung reinzugucken. Mehr oder weniger aktuelle Forschung rund zum Boden, zum Thema Boden, zum Oberthema Boden, wie auch immer. Und da bist du natürlich als Moorkundlerin gefragt heute, uns was zu präsentieren. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Das stimmt nicht. Ich weiß schon, worum es geht. Ich glaube, du hast ein tolles Thema rausgesucht und ich lehne mich jetzt mal so halb zurück, stehe aber immer bereit für dich, wenn du Rückfragen hast oder irgendwas an mich abgeben willst. Bin gespannt, was du mir jetzt erklärst, Lea. The stage is yours.
Danke, danke. Wir wollen ja auch nicht, dass du einschläfst, deswegen wird das eine kooperative Sache, finde ich. Und alle wollen dich ja auch immer gerne hören und nicht nur mich. Wir hatten ja jetzt schon über Moore gesprochen, deswegen ist es perfekter Einstieg heute für die Folge, weil es wird um Moore gehen in Europa. Warum sind denn Moore eigentlich so sinnvoll oder so wichtig, Christoph? Du hast ja gerade schon gesagt, auf Arbeit wird es immer relevanter, das Thema. Wie, also warum genau und wie erklärt sich das?
Ja, ich aus dem Arbeitskontext, sage ich mal, also warum man jetzt Firmen wie die, für die ich arbeite, beauftragt, das sind Klimaschutzprojekte. Ne? Also es geht darum, vor allem große Mengen Treibhausgase zu binden und dafür Moore zu revitalisieren und das passiert unter anderem im Zuge der Wiedervernässung. Ja, also das ist immer so ein geflügeltes Wort. Und da geht es wirklich darum, diese Kohlenstoffsenken wieder zu reaktivieren und ihr Potenzial auszuschöpfen. Das ist eine wichtige Sache. Moore sind aber auch wichtig als landwirtschaftliche Standorte. Da haben wir gleich den Gegenspieler mal ins Feld geführt. Ja, das möchte ich mal dazu sagen.
Genau, auch viele Moore wurden ja entwässert für die Forstwirtschaft, um dann da Bäume zu pflanzen und dann zu ernten und sowas. Einige Moore wurden entwässert für den Torfabbau, weshalb, kleiner Reminder, nur Pflanzenerde ohne Torf, ne, kaufen. das wissen wir ja. Moorböden zählen ja zu den wichtigsten Kohlenstoffspeicherern auf der Erde. Und wenn man sich anguckt, ihre Flächenanteile sind die ja relativ gering mit nur 3% auf der als weltweite Fläche. Wobei aber das nicht zu unterschätzen ist. Und da kann man als Beispiel zum Beispiel gucken, in 50% des gesamten organischen Bodenkohlenstoffs in Europa wird in Mooren gespeichert. Und das ist im Verhältnis 5-mal mehr als in Wäldern. Das bedeutet, trotz ihrer geringen Fläche haben sie halt ein extrem tolles und großes Potenzial, Kohlenstoff zu speichern und sind deswegen sehr, sehr wichtig im Zuge des Klimawandels. Und im Zuge des Klimawandels ist er natürlich ein gutes Stichwort, weil die Temperaturen werden wahrscheinlich wärmer. Also nicht nur wahrscheinlich, sie werden wärmer. Und die Niederschlagsmuster werden sich verändern. Und damit ändern sich ja die Umgebungsvariablen, also zwei große zum Beispiel bei den Mooren und nicht nur die, weil alles hängt ja miteinander zusammen. Deswegen werden sich noch viele, viele weitere ändern. Deswegen ist die Frage, was ändert sich für die Moore? Beziehungsweise können wir sehen in Daten, zum Beispiel in Paläoklimadaten, dass sich Moore schon mal geändert haben oder dass sich die Umgebungsbedingungen sich auf Moore ausgewirkt haben?
Vielleicht können wir an der Stelle noch mal kurz den Begriff Moor sozusagen ein bisschen in Fokus nehmen, weil da existieren auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was das eigentlich ist. Ich kann zum Beispiel in meiner schönen Heimatstadt in Bad Schmiedeberg, das ist ein staatlich anerkanntes Moorheilbad, ja, da kann ich im Moor baden. Das ist so eine braune Suppe. Schön auf Körpertemperatur gebracht, kannst du dich da in eine Wanne legen. So, das heißt Moorbad. Ne? Das ist aber nicht das Moor, von dem wir sprechen, sondern wir sprechen von einem Moor als Landschaftsform an der Stelle. Ja, es ist eine Landschaftsform, die sich durch einzigartige Eigenschaften auszeichnet. Das ist auch in diesem Moor- und Torfansprachekurs deutlich geworden, dass es unterschiedliche Klassifizierungsmöglichkeiten gibt. Zum Beispiel gibt es so eine hydrologische Klassifizierung. Wie ist da der Wasserstand? Wie wird da das Wasser überhaupt bereitgestellt? Strömt das durch? Rieselt das drauf? Sprudelt das raus und so, ne? Da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Aber auch, was ich dir eingangs unterschlagen habe, ist ja auch diese ökologische Komponente. Und da bist du Expertin, Lea. Da halte ich mich raus an der Stelle. Es war zauberhaft zu sehen, wie ihr alle durch die Moore gegangen seid und euch über dieses und jenes Möslein erfreut habt. Das war wirklich fantastisch. Ich komme da, glaube ich, nicht ran. Ich werde kein Botaniker mehr. Ja, aber auch das gehört dazu. Ne? Also sie kennzeichnen sich durch eine einzigartige Art Zusammensetzung. Pflanzen, Tiere, andere, alle Kräuche und Fläuche, die da rumrennen. Und die bodenkundliche Grundlage ist in den allermeisten Fällen Torf. Und das hoffentlich nicht zu kriegen. So. Das meinen wir, wenn wir über Moore reden.
In Deutschland sagen wir ja, dass ein Moor erst ab einer Schicht von 30 Zentimetern Torfmoor ist. Ne? Das ist weltweit auch nicht überall so. Also es gibt unterschiedliche Definitionen, ab wann ein Moor ist. In Deutschland sagen wir 30 Zentimeter in der K6 und in allen davor. Das ist vielleicht auch so eine Information, die wichtig ist. Und Moore sind natürlich, jetzt hast du gesagt, sie sind zwar sehr unterschiedlich und es gibt viele verschiedene, aber wir können trotzdem sagen, dass die Moore eins eint und das ist vor allen Dingen ihre Senkenfunktion für Kohlenstoff. Das ist das Wichtigste, was wir gerade am meisten, am interessantesten finden in Mooren, nämlich im Zuge des Klimawandels müssen wir ja Kohlenstoff speichern. Und Moore können das ganz, ganz essentiell und sie haben natürlich auch durch unseren anthropogenen Einflüsse, wie zum Beispiel Abtorfung, Entwässerung für Forstwirtschaft oder Landwirtschaft, sehr, sehr, sehr viel Kohlenstoff verloren. Und jetzt wollen wir das natürlich wieder in unsere Moore kriegen durch Wiedervernässung. Und noch ein kleiner Anhängsel. Wir kaufen immer Blumenerde ohne Torf, wie wir alle wissen, das vom Torfabbau kommt, damit keine Moore zerstört werden. Auch wenn die Blumenerde sehr nährstoffreich ist und toll für unsere Pflänzchen. Ja. Im Zuge des Klimawandels, nochmal zurück zum Stichpunkt, verändern sich natürlich die Temperaturen. Es wird wärmer, aber auch die Niederschlagsmuster ändern sich. Deshalb ist es durchaus sehr wichtig zu wissen, was hat das für einen Einfluss auf die Moore und können wir überhaupt noch Kohlenstoff in den Mooren speichern oder werden die vielleicht alle Quellen? Diese Senkenfunktion, bleibt sie erhalten? Bleibt sie in allen Mooren erhalten in Europa oder bleibt sie das nicht? Genau, und darum wollen wir uns heute ein wenig kümmern um diese Frage, wie viel Torf oder Kohlenstoff kann halt akkumuliert werden in einem Moor? Und dafür wollen wir uns heute mit der Torfakkumulationsrate beschäftigen und die uns angucken. Es ist nämlich ein ganz neues, tolles Paper erschienen von Schwindels et al. Also da sind eine große Menge an wissenschaftlichen Koryphäen am Werk gewesen in diesem Paper. Christoph kann, glaube ich, mal das kurz überfliegen, aber er stimmt mir sicherlich zu. Genau, das Paper heißt Climate and Water Table Levels Regulate Peat Accumulation Rates Across Europe und ist 23.07.2025 erschienen. Aus dem letzten Jahr, aber immer noch aktuell und es bleibt es, glaube ich, auch. Deswegen steigen wir da jetzt tiefer ein, würde ich sagen. Oder hast du noch Fragen bisher, Herr Christoph? Wollen wir noch mal was besprechen?
Naja, ich habe ein bisschen Fragen nicht, aber ich habe ein bisschen Angst, Lea. Mir gräuselt es etwas. Ich zittere, du siehst das auch im Kamerabild, weil ich für mein Studium brav für die Prüfung mal gelernt habe, wie so typische Torfakkumulationsraten und vor allem auch Torfschwund ist. Und ich habe ein bisschen Angst, dass diese traditionelle Vorstellung, diese Faustformeln heute von dir ein bisschen weggesmashed werden. Kannst du mich da ein bisschen beruhigen?
Vielleicht kannst du erst nochmal sagen, was ist denn die Faustformel, die man so annimmt?
Okay, ich gebe mir jetzt die. Ja, ich geb mir jetzt die Blöße. Das habe ich auch von Mareile mal gelernt. Faustformel sagt man, bei entwässerten Mooren zum Beispiel ist ein Torfschwund von ungefähr 2 Zentimeter pro Jahr. Das habe ich im Kopf. Und eine Akkumulationsrate von ungefähr 2 Millimeter pro Jahr. Also ja, das soll verdeutlichen, dass quasi Torf viel langsamer akkumuliert, als er dann letztlich schwindet im gleichen Zeitraum.
Genau, ich kenne 1 Millimeter und 1 Zentimeter, aber es kommt genau auf das Richtige hin, nämlich es wird wesentlich schneller praktisch wieder abgebaut, als sich Torf akkumuliert und Kohlenstoff gespeichert wird in den Mooren. Vielleicht können wir am Anfang noch einmal kurz klären, was Torf überhaupt ist. Vielleicht kannst du das noch einmal Revue passieren lassen aus dem Kurs und einmal für alle zusammensetzen.
Ja, Torf ist ein Substrat, ist letztlich ein bodenkundlich anzusprechendes Substrat, was sich zumindest, jetzt müsste ich lügen, 30 Masseprozent aus organischem Kohlenstoff zusammensetzt, oder? Ist das richtig?
Oh, da müsste ich, glaube ich, auch nochmal aufschlagen und nachgucken.
Ich meine
richtig,
ja.
Ist es, ja.
Genau, und Torf, die Grundlage für die Bildung von Torf ist also keine mineralische Substanz, irgendein Gesteinszerreibsel oder so. Sondern das sind überwiegend tote Pflanzenteile, aber auch tierisches Material, ja, was da reinkommt. Und das macht eben dieses organische Substrat. Während du weiterredest, schlage ich nochmal die Masseprozente nach, sonst kriegen wir hinten raus eins auf den Deckel.
Ja, genau, mach das mal. Und das Wichtige ist, dass Torf sich bildet unter wassergesättigten Bedingungen, also unter Abschluss von Sauerstoff. Wir brauchen halt diese anoxischen Bedingungen, damit sich Torf bilden kann. Und wann haben wir also Torfbildung? Wir haben Torfbildung, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Also wenn mehr Pflanzenmasse produziert wird und weniger davon abgebaut wird. Und dann kann sich das ablagern unter diesen Sauerstoffausschluss in den Mooren, was meistens in Wasser ist sozusagen. Und dann kann Torf akkumuliert werden. Und in dem heutigen Paper, um jetzt wieder einen Sprung zu machen ins Paper, werden wir uns um die vertikale Wachstumsrate von Torf kümmern. Das ist die Torfakkumulationsrate. Und da gucken wir uns halt an, wie hoch wächst das Moor oder der Torf im Jahr, pro Jahr, in Zentimeter oder Millimeter pro Jahr, je nachdem. Und vertikal nach oben. Wir reden halt nach oben und nicht in die Breite oder sowas. Es geht rein darum, wie tief ist dann irgendwann ein Moor. Genau, jetzt kannst du noch mal kurz mit den Zahlen reinrutschen.
Ach gut, ich bin noch gar nicht fertig. Nein, stimmt nicht. Torf tatsächlich 30 Massprozent organische Substanz. Ja, das, Gott sei Dank hatte ich das richtig im Kopf.
Und sehr gut.
Erklärt sich aber auch, wenn man das im Gelände sieht und wie du gerade gesagt hast, eben totes Pflanzenmaterial. Ne? Also das ist überwiegend organisch und liegt dann eben in kaum oder manchmal auch sehr stark zersetzter Form vor.
Genau. Das wird natürlich, also diese Torfakkumulation oder wann sich Torf bildet, ist natürlich sehr, sehr stark beeinflusst von verschiedenen Sachen, zum Beispiel von der Vegetationszusammensetzung. Also wir hatten ja vorhin schon erzählt, es gibt zum Beispiel Sphagnum-dominierte oder Seckendominierte Moore. Und Sphagnum-dominierte Moore können zum Beispiel schneller Torf akkumulieren als Seckendominierte Moore.
Also ein
genau.
Sphagnum.
Und Sphagnum. Ich habe bestimmt immer einen falschen Ausspruch, aber es sind diese Moose.
Ach so, das ist, oh, jetzt habe ich mir die Blöße gegeben. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung davon. Wir haben drei Tage drüber gesprochen bei der Weiterbildung immer noch keine Ahnung, was Phagnum ist. Okay, danke.
Ja, ich weiß, vielleicht spreche ich es auch falsch offen. Man kann das durchaus, ja. Der sächsische Dialekt schlägt manchmal durch. Genau. Kommen wir zurück zu den wichtigen Sachen. Torfakkumulation hängt natürlich nicht nur von der Vegetationszusammensetzung an, sondern von hydrologischen und klimatischen Bedingungen. Damit haben wir wieder einen Bogen zum Anfang geschlagen, wo wir schon darüber gesprochen haben, dass es sehr unterschiedlich ist und sich das natürlich ändern wird im Klimawandel, wie so diese klimatischen und hydrologischen Bedingungen sind. Und dann sind wir jetzt direkt wieder im Paper, wo wir uns einmal angucken, genau, ob das stimmt, was du vorhin gesagt hast, mit diesen 1 Millimeter oder 2 Millimeter Torf pro Jahr, was akkumuliert wird. Und ich kann dir ein bisschen, ja, was soll ich sagen, die Angst nehmen, dass es nicht ganz stimmt oder dass es doch stimmt. Ich glaube, wir gucken uns das ein bisschen genauer an, aber es ist nicht ganz so weit hergeholt. Und natürlich gucken wir uns an, welche Faktoren beeinflussen da die Geschwindigkeit der Torfbildung in diesen europäischen Mooren und das über einen relativ langen Zeitraum. Wenn du in das Paper guckst, dann sieht man am Anfang natürlich eine Karte, wo wir sehen, dass die 28 Standorte, die untersucht wurden, sehr weit verbreitet in Europa liegen, damit das Ganze für Europa natürlich eine gute Aussage hat. Und es ist sowohl gemäßigtes Klima als auch subpolares Klima dabei. Ein paar Moore sind vom ozeanischen Klima beeinflusst, andere eher kontinental gelegen. Also wir haben einfach ein großes Potpourri da von 28 intakten Mooren, die halt eine sehr gute Datenlage da haben und zusammengefasst wurden. Also wir haben uns keine wiedervernässten Standorte oder sowas angeguckt, einfach um das nochmal zu erwähnen. Es sind intakte Moore. Ja, und dann wurde in dem Paper ein Zeitraum von 2000 Jahren betrachtet. Wie kannst du dir das vorstellen, Christoph, wie sie das gemacht haben?
Die haben alte Leute gefragt. Nein, natürlich nicht, sondern es ist vermutlich so, oder wir wissen auch aus der Weiterbildung, dass man ja solche Spuren aus der Vergangenheit in diesen Torfkörpern finden kann. Mir fällt da jetzt zum Beispiel die Pollenanalytik ein, dass man eben analysiert, welche Pollen sind wann irgendwie geflogen, aber auch einfach logisch aufeinander aufbauend. Also dieser Torf wächst von unten nach oben. Wenn ich bestimmte Zeitmarken habe, zum Beispiel ja diese Eruption des Laacher See, beziehungsweise des Laacher Vulkans, wo der Julian wohnt, dann habe ich dieses Laacher See-Tephra drin und habe da sozusagen einen Benchmarkpunkt für ja meine Timeline des Torfkörpers. Also, ich sage, natürlich fragt man keine alten Leute, sondern man nimmt die Information aus dem Torfkörper. Ja, ist das richtig?
Ja, sehr gut, Christoph, sehr gut. Und genau wie du es gesagt hast, sie haben zum Beispiel diese Tephra benutzt, um da zu gucken. Sie haben erstmal Torfkerne gebohrt in diesen 28 Mooren, oder es wurden Torfkerne von verschiedenen Leuten gebohrt und haben dann geguckt, wie alt der Torf sozusagen ist. Und dafür haben sie nicht nur die Laacher See-Tephra genommen, sondern auch relativ zeitlich hoch aufgelöste Datierungsmethoden wie die Radiokohlenstoffdatierung und die 210-Blei-Datierung. Genau. Und dann wurden noch mit Rußpartikelmarkern gearbeitet, sozusagen ein großes Potpourri an verschiedenen Methoden, um das wirklich auch sicher zu machen. Das Ganze wurde dann mit einem Alterstiefmodell, so einem statistischen Modell, wurde verwendet, um dann die Altersbestimmung zu machen. Und dann haben wir sozusagen eine relativ realistische Zeitintervalle für diese Torfschichten. Die haben das Bayer'sche Modell verwendet. Das ist relativ gut, wenn man Unsicherheit berücksichtigt und ist ein relativ etabliertes Modell, deswegen kann man da gar nichts sagen. So, also die Torfakkumulationsrate haben sie dann berechnet. Aus der Mächtigkeit einer Torfschicht durch die benötigte Zeitspanne wurde es dividiert. Also verständlich, oder?
Ja.
Sehr gut, Christoph nickt.
Ja, genau. Also dass man dann wieder auf diese jährliche Torfakkumulationsrate von, bei mir waren es 2 Zentimeter, du sagtest 1 Zentimeter, so ein kommt, Zentimeter. Ne?
Ja.
Dass man das einfach runterrechnet. Okay, das habe ich verstanden, ja.
Genau. Und da die Torfkerne ja relativ tief gebohrt werden und Torf ja immer von oben akkumuliert wird, haben sie, um das Ganze nicht zu verzerren sozusagen, dass die Oberflächentorfe manchmal nicht so stabil sind und sehr unterschiedlich sind. Es gibt so einen sogenannten Akrotelm-Effekt. Das bedeutet, dass da aktiver biologischer Abbau noch stattfindet und dass es halt Material in unterschiedlichen Tiefen, in gleichen Tiefen das Material unterschiedlich alt sein kann. Genau, und deswegen haben sie die obersten Schichten weggenommen und haben nur alles sich angeguckt nach 1850 nach Christus. Nee, vor 1850 nach Christus. Ja, genau. Also sie haben die oberen Sachen, die neuesten Torfschichten, die akkumuliert wurden, weggenommen.
Jetzt lass mal Christus da raus an der Stelle, ja. Der kann nichts dafür. Ja, aber
nee, der kann nichts dafür.
Das hat damit zu tun, dass quasi nahe der Bodenoberfläche grabende Organismen sind, die uns jetzt diese zeitlichen Benchmarks versauen, oder?
Genau. Und weil man sozusagen noch einen Effekt haben, dass oben der Torf immer noch biologische Aktivität stattfindet und sozusagen umgesetzt wird und man nicht genau sagen kann, wie viel Torf wird es denn jetzt am Ende? Diesen Effekt hat man zum Beispiel auch bei wiedervernässten Mooren. Deswegen spricht man da von sogenannten Prototorf in den obersten Schichten, weil nicht ganz klar ist, wie sieht er denn eigentlich in 100 Jahren aus, wenn da wieder Torf akkumuliert wird? Sind es dann wirklich 5 Zentimeter, die ich jetzt sehe? Oder werden die dann, also wird dann noch, findet da biologische Aktivität, findet wahrscheinlich noch statt und dann wird es weniger und es wird gepresst und so. Ja. Genau. Und um das Ganze alles auszuschließen und was du auch gesagt hast, verschiedene Organismen spielen da noch eine Rolle. Und natürlich ist es auch so, dass Sträucher und Bäume, Wurzeln und da auch noch einen Einfluss haben. Und um das alles auszuschließen, haben sie praktisch die obersten Torfschichten einfach weggenommen, um da die Aussagen sehr, sehr klar unbeeinflusst treffen zu können. So. Was haben sie noch gemacht? Wir haben natürlich gesagt, es ist nicht nur klimatisch. Jetzt wissen wir auf jeden Fall den Torf. Jetzt haben wir gesagt, es gibt klimatische und hydrologische Einflussfaktoren. Und natürlich kann man sich in Mooren als erstes, was fällt einem ein, als hydrologischen Einflussfaktor, Christoph? Was ist wichtig, was man wissen muss?
Der Niederschlag.
Ja, auch. Aber zum Beispiel auch den Wasserstand in Mooren.
Ja.
Genau, also wie hoch ist denn eigentlich der Wasserstand? Beziehungsweise wie... Was ist denn die Wasserstandstiefe? Also wie groß ist der Abstand zwischen der Oberfläche vom Moor und eigentlich dem Wasser, was im Moor steht? Also Grundwasser oder das, was durchfließt sozusagen. Das Ganze haben sie gemacht, indem sie sich subfossile Testate am Möben angeguckt haben und das diesen Wasserstand rekonstruiert hast. Oh Christoph, du machst schon große Augen. Weißt du, was Amöben sind?
Nee, ich habe jetzt aber diese kleine freundschaftliche Beleidigung, du subfossile Testate Amöbe, in meinen Wortschatz aufgenommen gerade. Das war gerade die Speicherlampe, die du hast auflichten sehen. Das sind irgendwelche Einzeller, nehme ich mal an, die halt, was machen die so? Chillen die da im Torf rum?
Genau, aber das Interessante ist, genau, es sind einzellige Bodenorganismen, die halt artspezifische Feuchtepräferenzen haben. Also je trockener oder feuchter ein Moor ist, desto verschiedener Amöben können wir uns praktisch sehen wir. Und anhand dessen kann man halt rekonstruieren, wie die Wasserstände in den vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden war. Genau. Und das haben sie genommen und haben da ein paneuropäisches Transfermodell benutzt, um das Ganze dann zu ermitteln und dann haben sie mittlere Wasserstandstiefen in Zentimeter erhalten für die verschiedenen Moore. Das Ganze, diese Methode ist relativ stabil, kann man sagen, für so langzeitliche Konstruktionen und deswegen eignet die sich halt besonders gut. So, jetzt haben wir natürlich hydrologisch schon was, jetzt können wir uns natürlich klimatisch noch was angucken. Jetzt hast du gerade Niederschlag gesagt, das stimmt auf jeden Fall, den kann man sich auch noch angucken und dafür haben sie halt Klimadaten, aktuelle Klimadaten genommen und Paläoklimadaten. Also es gibt zwei unterschiedliche Datensätze, die sie da verwendet haben und haben daraus halt durch räumliche Interpolation, wenn halt keine Daten vorhanden waren, sozusagen das, was in der Nähe war oder Daten, die direkt da vorhanden waren, sowohl die durchschnittliche Sommertemperatur, die durchschnittliche Jahresmitteltemperatur, den Jahresniederschlag, wie du schon gesagt hast, ermittelt und noch teilweise die Growing Degree Days. Ja, genau. Da geht's darum, ab wann Pflanzen, ja, sag was?
Oh nee, ich hab nur mein Teelicht ist ausgegangen und ich verwedel den Rauch ein bisschen, damit mein Feuermelder nicht angeht.
Aha.
Das schneide ich nicht raus. Das ist das Leben, Kinder. Das kommt bei so einer Aufnahme auch mit raus. Ich wedel hier.
Ja.
Und Lea denkt, dass ich
dachte,
dass ich
nein,
mich
wir
melde.
Haben schon wieder ein technisches Problem.
Entschuldigung. Du sprachst, glaube ich, gerade von der Temperatur, ab der Vegetation überhaupt wächst, oder? Ist das damit
genau,
gemeint?
Genau. Mhm. Genau, das ist damit gemeint, ja. Mhm. Ja, dann haben wir also diese klimatischen Daten, haben sie noch zwei unterschiedliche Datensätze, sozusagen einen Paläodatensatz, der in so ungefähr 100 Jahrschritten funktioniert und rekonstruiert wurde und einen relativ aktuellen So, jetzt sind wir alle gespannt, was natürlich rauskommt. Wir haben jetzt erstmal alles abgesteckt. Christoph, du kannst noch kurz einhaken, ob du noch was unklar findest. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns den Ergebnissen.
Nee, also an der Stelle, ich fasse nochmal kurz zusammen, ob ich alles richtig begriffen habe. Also diese Torfakkumulationsrate wird quasi über einen Zeitraum von 2000 Jahren betrachtet. Und es ist eine Fülle, ohne die jetzt nochmal alle aufzuzählen, an verschiedenen Daten genommen wurden. Natürlich die Torfmächtigkeiten, Radiokarbondatierung, andere, irgendein Bleiisotopdatierung, hattest du gesagt, ne? Es sind irgendwelche coolen Amöben, die gleichzeitig auch eine freundschaftliche Beleidigung sind, genommen wurden. Der Wasserstand wurde abgeschätzt, klimatische Parameter, Niederschlag, ne? Also das ist eine Fülle an verschiedenen Daten, die als Auswertungsgrundlagen gedient haben. Und dadurch, dass es alles intakte Moore sind, auch immer noch, geben die einen guten Rückschluss über natürliche Prozesse ohne Einfluss des Menschen. Ja, also das nehme ich jetzt mal mit. Das ist so, erstmal habe ich das richtig verstanden alles.
Ja, genau, so hast du es richtig verstanden. Und dann kommen wir jetzt auch zur wichtigsten Abbildung, glaube ich. Wichtigste ist immer so schwierig gesagt. Aber zur ersten Abbildung, die könntest du dir mal angucken. Hast du das Paper offen?
Ja, also du meinst Perfekt. Die Standorte.
Abbildung 2, ja. Mhm.
Ja.
Genau. Was siehst du? Vielleicht kannst du es beschreiben für alle Zuhörerinnen.
Okay, also was ich sehe ist, der Teelichtrauch hat sich verzogen und deswegen habe ich einen tollen Blick auf diese Abbildung. Es sind Boxplots. Boxplots geben quasi verschiedene Verteilungen von Messwerten wieder, von Daten wieder, sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich habe eine A-Paar, das ist vermutlich die mittlere jährliche Torfakkumulationsrate in Zentimeter
genau,
pro Jahr.
Genau. Ja? Mhm. Genau, das ist die Torfakkumulationsrate und auf der Y-Achse sehen wir die 28 Standorte.
Ja.
Genau, die Moorstandorte.
Genau. Und da sehe ich eben, also es gibt natürlich Standorte, achso, das ist eine blaue Torfakkumulationsrate, eine jährliche eingezeichnet, das ist dann vermutlich die mittlere.
Genau. Ja. Mhm. Und das ist der mittlere Durchschnitt, den man so sieht. Und das sind 0,118 Zentimeter pro Jahr.
Okay.
Damit wären wir ja nicht ganz so weit weg von unseren eigentlichen Annahmen, die wir so treffen.
Mhm.
0,118 Zentimeter ist gut, würde ich sagen, im Mittel. Aber was sehen wir natürlich auch, so wie du gesagt hast, diese Boxplots, es ist sehr variabel,
ja. Je
nach Standorten. Also wir haben sowohl Boxplots, wo der Mittelwert wesentlich weiter, also wo wesentlich mehr Torf akkumuliert wird, als auch wesentlich weniger Torf akkumuliert wird. Und man sieht, dass die Torfakkumulationsrate von 0,005 bis 0,448 Zentimeter pro Jahr variiert, was ja eine enorme Spannbreite ist für, wir sagen, Moore in Europa. Da denkt man ja, ah ja, das kann ja gar nicht so verschieden sein. Aber offensichtlich ist es das doch. Genau, diese regionalen Unterschiede sind also sehr, sehr wichtig und man sieht es ja auch und man sieht, dass es hohe Akkumulationsraten vor allen Dingen in Skandinavien und im Baltikum gibt und man sieht niedrige Raten in so subarktischen Regionen und Teilen Westeuropas. Jetzt natürlich die Frage, woran liegt es und haben wir vielleicht irgendwas, wo wir uns schon drüber unterhalten haben, was da der Grund sein könnte? Und das ist natürlich, als erstes fällt uns da jetzt ein, Klimavariablen. Weil, haben wir ja drüber gesprochen, das haben sie ja erfasst. Da könnte man sich das ja mal angucken. Und wenn man weiter runterscrollt, die nächste Abbildung, sieht man nämlich auch, es gibt einen statistischen Zusammenhang, einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen den Sommertemperaturen und der Torfakkumulationsrate. Und das nicht nur bei den aktuellen klimatischen Erfassungen, sondern auch bei den Paläodaten. Also es zeigt sich das sowohl in der Moderne als auch früher schon. Jetzt ist natürlich, was sehen wir nicht? Also wir sehen, dass es sonst mit den anderen Klimavariablen, wie zum Beispiel den Niederschlag oder die Jahresdurchschnittstemperatur, jetzt keine starken Zusammenhänge gibt. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum kann das mit der jährlichen Sommertemperaturen zusammenhängen? Hast du da eine Idee, Christoph?
Das finde ich, ich denke gerade drüber nach. Ich werf dir mal meinen halb zusammengekauten Brocken an Gedanken vor die Füße.
Ja.
Dass es einen positiven Zusammenhang gibt mit der mittleren Jahres- oder der, was ist das, die Sommertemperatur?
Genau, das ist Juni, Juli, August, glaube ich. Also sie haben die wärmsten Monate genommen, ja. Also Sommer sozusagen.
Ja.
Genau.
das würde ja eigentlich nicht fürs Baltikum sprechen, sage ich mal. Im Baltikum haben wir aber trotzdem die höchsten mittleren und auch in der subpolaren Region die mittleren, den höchsten Akkumulationsraten. Also gibt es hier nämlich mal an zwei Effekte. Das eine ist die Speicherfähigkeit, also Verringerung der Abbaurate im Baltikum und in subpolaren Regionen. Da kommt es nicht drauf an, wie viel Biomasse im Sommer produziert wird, sondern nur darauf, dass halt wenig davon abgebaut wird. Und bei allen
kurze Unterbrechung. Also im Subpolaren ist es geringer.
Ja, okay.
Genau, in Skandinavien ist es in skandinavischen Sachen ist es ein bisschen höher, aber so subarktisch ist es geringer.
Ja, okay.
Das meinst du mit Subpolar, ne?
Okay.
Genau. Mhm. Also deswegen.
Ja, dann ist mein kognitiver Konflikt aufgelöst. Dann hat es einfach was mit der Primärproduktion zu tun, also mit der realen Produktion an Biomasse. Je wärmer es ist, umso mehr Biomasse wird produziert, umso mehr Biomasse steht dann auch zur Speicherung in den Mooren zur Verfügung.
Genau, richtig. Genau so ist es nämlich. Und trotzdem, dass ja bei wärmeren Temperaturen eine höhere mikrobielle Aktivität stattfindet, also dass auch mehr abgebaut werden kann, sehen wir, dass es trotzdem eine Nettozufuhr praktisch in das System Moor gibt und wir eine Akkumulation haben. Aber es ist natürlich nicht so einfach, dass es nur damit zusammenhängen kann, sondern wir sehen, dass dieser Effekt halt gleichzeitig mit einer andauernden Feuchte zusammenhängt. Ne? Also wir sehen, dass es auch einen negativen Zusammenhang zwischen der Wasserstandstiefe und der Torfakkumulationsrate gibt. Und das Ganze haben sie auch nochmal nachgewiesen, dass es vor allen Dingen im warmen Sommer feuchten kontinentalen Regionen eine höhere Torfakkumulationsrate gibt und in subarktischen Regionen eine geringere. Also da, wo es zum Beispiel kühlere Sommer gibt und ganzjährige Niederschläge. Also dafür haben sie sich nochmal diese Köppen-Klassifikation angeguckt. Alle, die ein bisschen Geo hatten, da klingelt was. Aber an sich ist es halt, da wird nochmal die Erde gegliedert in verschiedene Klimazonen und da haben sie das nochmal überprüft, haben sich das angeguckt. Genau. Jetzt sagen wir natürlich, also da, wo es feucht ist, ist es besser. Aber ich habe auch gesagt, mit dem Niederschlag gibt es nicht so einen richtigen Zusammenhang auch vorhin. Also unter andere Klimavariablen hatte ich den einbegriffen. Sie sagen aber auch, dass es irgendwie so ein scheinbares Optimum gibt von 950 mm jährlichen Niederschlag pro Jahr. Und wir sehen also auch, dass Wasser entscheidend ist oder die Feuchte entscheidend ist. Und deswegen haben wir ja den Wasserstand nochmal rekapituliert und nochmal angeguckt. Und da haben sie sich sozusagen die unterschiedlichen Wasserstandstiefen angeguckt und festgestellt, es gibt ein hydrologisches Optimum oder eine hydrologische Schwelle. Da kannst du auch nochmal einmal weiterklicken, wenn du möchtest. Das ist auf jeden Fall, sieht man wieder wunderbare Boxplots und man sieht im Mittel, dass es halt ein Optimum gibt, wenn der Wasserstand so 5 bis 10 Zentimeter unter der Mooroberfläche liegt. Mhm. Das bedeutet, es gibt oben eine schöne oxische Zone, wo das Akrotherm und drunter das Kathotherm. Und oben ist es halt, Sauerstoff ist vorhanden und unten ist es Sauerstoff abgeschlossen und dort kann Torf akkumuliert werden. Genau. Also wir können jetzt nochmal zusammenfassen. Wir sehen in der Abbildung auch, dass sozusagen dieses Optimum vorhanden ist und dass aber zu viel Wasser, also dass es zum Beispiel 10 Zentimeter mit Wasser bedeckt ist oder sowas, nicht positiv wirkt, aber auch, dass es noch weiter entwässert ist, nicht positiv wirkt. Und das Ganze liegt halt daran, dass wenn es mit Wasser bedeckt ist, dass es dann zum Beispiel offene Wasserflächen gibt und da dann weniger Pflanzen wachsen und einfach weniger produziert wird. Das ist so eins. Und was können wir daraus lernen eigentlich? Dass je nasser ist nicht immer besser. Klar, alle Moore müssen nass und das Greifswalder Moorzentrum, ihr Slogan ist ja auch, Moor muss nass. Und das ist ja auch korrekt und das haben wir hier sozusagen auch nochmal belegt. Das Moor muss nass, aber das Moor darf nicht zu nass. Ansonsten hat das nämlich auch wieder relativ negative Auswirkungen auf die Pflanzenproduktion und natürlich auf diese offenen Wasserflächen und damit die Torfakkumulation. Um einfach so, ja, zwei Sachen zu nennen, die da auch stattfinden. So. Damit haben wir jetzt natürlich einen harten Ritt gemacht. Wir können das Ganze nochmal zusammenfassen, würde ich sagen. Also entscheidend ist natürlich die Sommertemperaturen für die Torfakkumulationsrate. Die Wasserstandstiefe ist entscheidend, also feuchte Bedingungen und für die Temperaturen, die wichtig sind, damit Pflanzenprimärproduktion stattfinden kann und Pflanzen produzieren sozusagen, damit die Biomasse da ist für den Torf zur Bildung. Und das Ganze sind Effekte, die sich sowohl im Paleo-Daten sehen, lassen, als auch in aktuellen Daten. Genau. Und jetzt ist natürlich die Frage vielleicht ein bisschen, die können wir uns nochmal am Ende stellen und du kannst mal sagen, was du davon hältst. Denkst du, das ist übertragbar auf renaturierte Moore oder Moore, die wir renaturieren wollen? Können wir daraus vielleicht auch was lernen?
Renaturierende auf jeden Fall. Da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kann da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das noch nicht abgesprochen ist. Aber ich bin gerade auch in so einem Wiedervernässungsprojekt drin. Konkreterweise ein Revitalisierungsprojekt. Und ich denke schon, dass das übertragbar ist. Bin da aber auch kein Fachmensch für die hydrologische Komponente. Das machen andere Leute. Aber was wir effektiv machen in so einem Projekt, da ist eine Fülle an verschiedenen Expertinnen und Experten, die zusammenkommen und die erstmal eine Potenzialanalyse machen. Also welche Flächen eignen sich überhaupt für die Wiedervernässung? Da kann man auch eine ganze Menge schon abschichten, dadurch, dass man sagt, okay, da ist vielleicht zum Beispiel ein Torfkörper, der so unintakt ist, so kaputt schon, so flachgründig, dass sich dort einfach auch eine Wiedervernässung nicht lohnt. Weil es gehört ja nicht nur eben die Existenz eines Torfkörpers dazu, sondern eben auch ein ganzes Ökosystem, was sich dann auf diesem Torfkörper möglichst schnell etablieren muss. Und da reicht das eben alleine nicht. Und deswegen finde ich das hilfreich, habe mir das auch gleich mal wieder abgespeichert, weil ich will ja auch gerne mal was hier vom Podcast in die Arbeit mitnehmen und natürlich auch was von der Arbeit in den Podcast. Das heißt, genau solche Studien, die das eben für unsere Breiten mit einem Rückblick auf 2000 Jahre mal abschätzen, welche externen und internen Faktoren wirklich zur erfolgreichen Torfakkumulation beitragen und wie groß dann diese Akkumulationsrate sind, die sind sehr hilfreich. Und deswegen sollte man die auch durchführen. Du grinst gerade, du bist ganz ernst, Lea. Das wäre mal mein Fazit. Ja, also aus der Vergangenheit lernen heißt eben auch für die Zukunft lernen. Und heißt für uns, dass wir daraus mitnehmen, wie wir solche Ökosysteme für die Zukunft wiederherstellen. Das ist mein Fazit.
Ja, ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Plädoyer. Ich kann gar nicht so viel hinzufügen. Vielleicht noch ein Punkt aus dem Paper. Die haben ja sehr, sehr lange zurückgeguckt in diesen Paläodaten. Und sie haben auch keine Effekte gesehen von zum Beispiel so Warmphasen oder solche Sachen. Wo man ja denken würde, das würde sich drastisch ändern oder so. Aber intakte Moore schaffen es wohl offensichtlich so ein bisschen ein Optimum zu finden und sich selber zu regulieren. Und das ist ja auch was, wo wir wieder hinwollen. Wir werden unterschiedliche Niederschlagsmuster im Klimawandel kriegen und wir werden Spitzen und Tiefen kriegen und alles, was dazugehört. Und das ist ja auch ein sehr, sehr interessanter Fakt, nämlich das ist das, was Moore ja zusätzlich noch können zur Kohlenstoffspeicherung. Sie können ja auch Wasser speichern und sie können puffern. Und das ist, hat man hier auch nochmal sozusagen gesehen. Genau, und diese Übertragbarkeit, ich finde auch, es ist nicht einfach, definitiv, weil renaturierte Moore natürlich mit einer veränderten Vegetation erstmal daherkommen, mit einer veränderten Hydrologie, weil da ja diese entwässerten Torfschichten vorhanden sind. Aber die Frage ist doch, wo ist der Zielzustand und wo soll es irgendwann mal hin? Und da ist es doch super, super wichtig, um zu wissen, ja, was machen eigentlich natürliche Moore? Und wenn wir das wieder haben wollen, dann können wir ja nicht davon weggehen, sondern dann müssen wir uns ja daran orientieren, wie du gesagt hast.
Mhm.
Ja. Und dann finde ich, das ist ein ganz, ganz schöner Schluss heute. Und dann können wir zur Hausmeisterei einfach so übergehen.
das können wir natürlich machen. Ich will nur noch einen abschließenden Satz verlieren. Dann schließen wir das ab, weil ich mich auch so freue auf unser Revitalisierungsprojekt, was wir jetzt angehen. Das ist eben ganz wichtig und das haben wir zum Glück auch von vornherein so abgesprochen und sind da immer wieder im Austausch. Dass man eben, wenn man sowas angeht, von vornherein einen Zielzustand festlegt. Wo will ich eigentlich hin mit dem Ganzen? Ja, und dann könnte ich mich auch drauf konzentrieren und sagen, okay, ich will großflächig neue Feuchtgebiete etablieren. Ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn ich aber hohe Torfakkumulationsraten will, dann ist vielleicht dieser Wasserstand von ungefähr 10 cm unter Geländeoberkante vielleicht besser, weil dann oberirdisch mehr Biomasse produziert wird. Ne? Also das vielleicht für die Praktikerinnen und Praktiker unter euch oder vielleicht auch, wenn ihr einfach interessiert seid und euch mal reinfuchsen wollt in bestehende, laufende Projekte in Küstenbereichen oder in anderen Mooren. Guckt mal, ob da irgendwo formuliert ist, was ist denn eigentlich das Ziel? Wo wollen die eigentlich hin und in welchem Zeitraum? Ja, und dann guckt mal, wie geht das Ganze vonstatten? Das ist, glaube ich, ein tolles Plädoyer. Lea, an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dieses tolle Thema vorbereitet hast. dass du den Menschen da draußen etwas gegeben hast von deinem Wissen.
Danke. Finde ich ja geil, das ist jetzt sehr stark formuliert, aber schön, wie du das immer machst.
Ja, du hast etwas abgeschnitten und den Menschen gegeben. Nee, ist ja wirklich, das war jetzt deine erste inhaltliche Folge, die du vorbereitet hast. Bist du jetzt schon erleichtert, dass du es hinter dir hast, oder?
Ja, ein bisschen. Also ich war ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Ach ja.
Das ist was für die Ewigkeit, was da zu hören ist.
Richtig, richtig. Aber ich glaube, das kann sich bis in alle Ewigkeit sehr sehen bzw. hören lassen, was du hier präsentiert hast. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese tolle, tolle Folge. Und jetzt, Lea, gehen wir zur Hausmeisterei über. die war auch noch mitgebracht.
Ja. Warte, mir ist auch noch was eingefallen.
Oh ja.
Wir haben uns auch was vorgenommen, ja, als Zollcast zum neuen Jahr, nämlich, dass wir passend zu jeder Folge auf den Social-Media-Kanälen, zwar noch nicht auf allen, aber auf einigen, immer mal wieder ein paar Fragen streuen werden zu den Folgen. Also wenn ihr Lust habt und euch abfragen wollt sozusagen oder wenn ihr vorher gucken wollt, ob ihr es schon wisst oder nicht, könnt ihr da mal reinschauen.
Genau, richtig, vollkommen korrekt. Lea hat hier eine tolle Frage verschriftlich. Ich verrate noch überhaupt nichts. Aber ich glaube, bei LinkedIn haben wir jetzt damit angefangen und peu à peu versuchen wir das auch auf Blue Sky und Instagram umzusetzen. Ne? Schaut da mal rein, was Lea da für eine tolle Frage aufgeschrieben hat. So.
Und alle weiteren, ne?
Und alle weiteren, genau, das geht uns jetzt leicht von der Hand und ja, es ist einfach ein bisschen Quiz-Feeling, ja? Ein bisschen Ratespiel. So wie du es eingangs gesagt hast, Lea, einfach mal ein bisschen Aktivität und Spiel für den Alltag, ne, wie mit eurem Bingo, dass man da einfach nicht aus der oder nicht zu sehr in Ruhe gerät, sage ich mal so. Jetzt aber Hausmeisterei, ich habe wieder was mitgebracht. Letzte Woche dachtet ihr schon, es kann gar nicht doller werden mit der Hörerinnenumfrage 2026. Jetzt fallt er vom Stuhl. Also wenn ihr jetzt nicht schon weggepennt seid, weil ihr den Podcast zum Einschlafen hört, wenn ihr jetzt schwere Maschinen bedient oder Autofahrt oder so, dann bitte mal kurz rechts ranfahren, die Maschine abstellen. Das wird jetzt wirklich ein Hammer, weil der Bodenmikrofonverleih geht 2026 weiter. Bam! Der Bodenmikrofonverleih, ja gut, es ist jetzt nicht wirklich so, ihr wisst, ich übertreibe immer gerne ein bisschen, aber es war ja schon angekündigt. Der Bodenmikrofonverleih geht jedenfalls weiter, aber viel, viel krasser als noch 2025. 2025 waren wir alle, oder ich habe das ja organisiert, war ich noch ein absoluter Noob. Da hatte ich von überhaupt nichts eine Ahnung. Da habe ich überhaupt keine Erfahrung gehabt. Es waren viel weniger Bodenmikrofone. Es sind dieses Jahr noch viel mehr Bodenmikrofone im Einsatz, die verliehen werden können. Es gibt mehr Ausleihzeiträume. Es gibt mehr technischen Support und mehr technisches Know-how. Also letztes Jahr war sozusagen die Experimentierphase. Ist auch ein bisschen mal schief gegangen. Dieses Jahr wird einfach nur krass. Also wenn ihr schon immer mal mit einem krassen Bodenmikrofon durch die Botanik heizen wolltet, einfach mal was aufnehmen, vielleicht auch ein Projekt habt, wo ihr sagt, da könnt ihr das gut integrieren. Hatten wir letztes Jahr auch. Lea, hast du das mal mitgekriegt, was da alles so, hat sich ja mal was erzählt, was da so gelaufen ist an Projekten?
Nee, haben wir uns leider gar nicht drüber unterhalten, haben wir gar nicht hingekriegt. Aber du kannst gerne mal anteasern. Ich bin super gespannt. Ich finde das voll toll. Ich hatte auch einmal das Vergnügen, das machen zu können und einfach nur zu hören. Und es ist äußerst faszinierend.
Es ist auch so, ja, es ist an sich schon faszinierend, das mal einfach zu hören. Aber was die Leute auch gemacht haben, Kunstinstallationen, Bildungsprojekte. Es gab in einem Urwaldrevier die Möglichkeit, die Dinger zu verwenden und quasi durchs Urwaldrevier zu rennen. Die Leute haben auch die Daten gesammelt und uns zur Verfügung gestellt. Die werden demnächst in die erste Soundmap der Bundesrepublik Deutschland integriert. Auch die Möglichkeit gibt's in diesem Jahr wieder. Ja, also wenn ihr sagt, ich nehme das jetzt mit in Harz oder wo auch immer ihr so durch die Botanik latscht und nehme da einfach mal was auf. Kurzes Aufnahmeprotokoll parallel ausfüllen, das ist ganz wichtig. Wir Daten, die im Gelände erhoben werden, sind komplett wertlos, wenn man nicht ordentlich protokolliert, wo das passiert ist und welche Umgebungsbedingungen geherrscht haben. Ne? Das muss sein. Dann schickt es einfach mit zurück und dann wird das in diese Soundmap integriert. Mega abgefahren. Es gab ein Theaterstück, Lea. Ein Theaterstück am Staatstheater in Wiesbaden, was von unserem Freund Konrad Amrain aufgesetzt wurde, der da sein Regiedebüt gegeben hat tatsächlich. und was auch Bodenmikrofon-Sounds umfasst hat. Ich könnte jetzt noch viel, viel weiter vortragen.
Wahnsinn.
Das richtig krasses Zeug ist einfach nur krankes Zeug gelaufen damit. Und ihr habt in diesem Jahr die Möglichkeit, damit fortzufahren.
Und noch mehr tolle Projekte zu machen.
Noch mehr tolle Projekte. Alles das ist wirklich möglich. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, das werde ich jetzt nicht alles erklären, geht einfach mal auf die Website zollcast.de/bodenmikrofone. Habe ich alles für euch aufgeschrieben. Da erfahrt ihr, wie das vonstatten geht, wie teuer das ist. Es ist wirklich nur unwesentlich teurer geworden als im letzten Jahr. Und im letzten Jahr, wo war das Feedback, der Preis wurde als sehr fair empfunden. Da ist auch Wartung und Reparatur mit drin. Also wenn euch, das sind sehr sensible Gerätschaften, wenn euch das mal kaputt geht bei ganz normaler Benutzung, ist es kein Problem, dann müsst ihr euch nicht um die Reparatur kümmern und so, ne? Das lest ihr alles auf dieser Website und da habt ihr auch einen tollen Fragebogen, den ihr ausfüllen könnt, eure Präferenzzeiträume angeben und dann wird euch das Mikrofon sozusagen reserviert. Alles das auf zollcast.de/bodenmikrofone, natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Lea ist schon gar nicht mehr bei der Sache, weil die klickt sich jetzt schon ihr erstes Bodenmikrofon, habe ich den Eindruck.
Ja, ich habe gerade den Kalender gecheckt und überlegt, wann ich das alles machen möchte. Seid schnell, sonst bin ich schneller.
Ihr habt die Gelegenheit, also verliehen werden die vom 9. März bis 12. Oktober, in diesem Jahr in insgesamt 10 Verleihzeiträumen. Die sind immer 2 Wochen lang, dazwischen ist eine Woche Pause oder manchmal auch 2 für die Rücksendung. Und tragt euch gerne ein. Eure Präferenzzeiträume, wird alles berücksichtigt und dann könnt ihr loslegen. 2 Wochen lang. Ja, Leas Mikrofon ist schon weg, aber ihr habt noch genug Gelegenheit. Ja, Lea, danke sagen. Ist auch wichtig. Habt ihr bestimmt auch in eurem Bingo mit drin, ne? Eurem Jahresbingo.
Ach ja, das wäre ein guter Punkt gewesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe 3 Wochen vorher drüber nachgedacht, was ich alles da reinschreiben könnte, immer wieder. Und es kamen mir immer wieder Ideen und dann habe ich es geschrieben und dachte so, Alter, was war denn das?
Ja.
Aber Dankbarkeit ist wirklich ein wichtiges Thema und man sollte öfters für kleine Dinge dankbar sein. Und deswegen überlasse ich dir jetzt den Dankbarkeitspart.
Danke. Danke, Lea, dass du mir den Dankbarkeitspart überlässt. Wir sagen heute Danke an Janine, die mit dem Betreff Danke für die Unterstützung im Studium uns was in den Hut geworfen hat. Können wir nur sagen, danke Janine, dass du uns gehört hast.
Dankeschön. Und wir hoffen auf ein erfolgreiches Studium, oder?
Ja, ganz viel Erfolg und ja, viel Spaß auch in der Bodenkunde. Auch wenn das nicht alle teilen, was man auch verstehen kann. Das muss man mal ehrlich sein, oder? Dass Bodenkunde ist.
Ja, ja.
So, wenn ihr jetzt sagt, Mensch, oder ich sag's anders. Wenn ihr jetzt uns unbedingt mitteilen wollt, wie toll Leas erste Folge war, was ihr alles besonders genossen habt und so weiter, dann ist info@zollcast.de eine sehr, sehr gute E-Mail-Adresse. Einfach eine E-Mail schreiben, Lea freut sich bestimmt darüber. Und wenn ihr das nicht wollt, sind wir auch noch niedrigschwelliger auf verschiedenen sozialen Medien aktiv. Die Links dazu findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und ihr könnt natürlich auch die Lea direkt kontaktieren. Dafür gibt's jetzt eine E-Mail-Option auf der Website. Sind die E-Mail-Adressen für den Zollcast entsprechend mit verlinkt? Und bitte, bitte bewertet auch diesen Podcast auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns, ein bisschen sichtbarer zu werden und vielleicht auch neuen Menschen wie Janine dabei, ihr Studium erfolgreich zu absolvieren im Bereich der Bodenkunde. Ja, Janine hat's gepackt, hoffentlich. Und ihr könnt dazu beitragen, dass das noch viele weitere packen. Lea, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Deckel drauf. Wir wollen ins Bett. Du wirst hoffentlich nicht krank. Hast gesagt, ein bisschen Schnupfen und so, aber das hat man jetzt nicht gehört. Ne?
Nee, ich fand es ging.
Ja.
Aber ich habe die Tonspur noch nicht gehört, aber.
War wirklich glasklar und einwandfrei. Ich habe dir schon gesagt, du könntest dann als Stimmenmodel anfangen. Eine tolle Stimme. Lea?
Ja, also ich suche noch Nebenjobs, falls jemand Bedarf hat. Ich kann lesen.
Immer anbieten.
Ja.
Nee, wir machen Deckel drauf. Das war Zollcast Folge 178 vom 28. Januar 2026. Und der Christoph und die Lea sagen gute Nacht und bis bald.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet, und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.